Wöchentlich liefert Dieter Hapel den D-News24-Podcast-Bericht aus Berlin. Hellsichtig, hintersinnig mit Berliner Schnauze und viel Herz analysiert Hapel die Landespolitik der größten Stadt in Deutschland. Bericht aus Berlin in D-News24 mit Dieter Hapel.
Hallo Herr Müller. Lichterloh brannte am Dienstagnachmittag ein Zelt auf dem Flughafen Tegel, das als Unterkunft für 301 ukrainische Flüchtlinge diente. Sowohl das Sicherheitspersonal auf dem Flughafen wie auch die mit 100 Kräften angerückte Berliner Feuerwehr konnten professionell und zügig das Zelt räumen und den Brand löschen. Es wurde niemand infolge des Brands verletzt. Die Zeltstadt auf dem ehemaligen Flughafen Tegel ist derzeit mit 4.500 Flüchtlingen belegt. Die in Leichtbauweise errichteten Zelte haben eine Kapazität für die Unterbringung von bis zu 7.000 Flüchtlingen. Am Mittwoch hat die Berliner Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Unterschiedlich sind die Reaktionen auf den Brand. Während die Sozialsenatorin den Sicherheitskräften vor Ort dankte, forderte Pro Asyl und der Berliner Flüchtlingsrat die sofortige Schließung der Einrichtungen. Ähnliche Forderungen stellten die Grünen und die Linken im Berliner Abgeordnetenhaus. So kritisierte die integrationspolitische Sprecherin der Linksfraktion Elif Erhalb die lagerartige Unterbringung in Tegel. Sie forderte die Auflösung derartiger Lager und die Unterbringung in regulären Unterkünften und den Zugang zu Wohnungen für Flüchtlinge. Die Opposition erklärte nicht, wo denn die vielen benötigten Wohnungen herkommen sollen. Einstweilen wurde eine neue Halle bestellt, die in 2 Monaten geliefert werden soll. Eine innerparteiliche Nabelschau veranstaltet die Berliner Sozialdemokraten am Mittwoch im Willy-Brandt-Haus in Berlin. Für die Neuwahl der Landesspitze präsentierten sich 3 Duos aus unterschiedlichen Lagern für die Neuwahl der Landesspitze. Bei dem Mitgliederforum, an dem lediglich 300 der etwa 18.000 SPD-Mitglieder in Berlin teilnahmen, gab es heftige Kritik an der bisherigen Landesführung für die verlorenen Wahlen und den danach ausgebliebenen Konsequenzen. Was wohl eher Raad Saleh, dem anerkannten Strippenzieher der Berliner SPD, galt, als der nicht mehr für den Landesvorsitz antretenden Franziska Giffey. Bei dem SPD-Mitgliederforum wurden auch die Gegensätze zwischen den pragmatisch handelnden SPD-Senatoren im Senat und der linken Basis deutlich. Die Mitbewerberin um den Landesvorsitz Luise Lehmann erklärte in ihrer Kandidatenrede, die CDU ist mir nicht sympathisch, und erhielt für diese bahnbrechende Aussage lauten Beifall. An der Stelle wurde sehr deutlich, wie das linke Herz der Genossinnen und Genossen tickt. Unüberhörbar ist in der Berliner SPD der Ruf nach einer noch linkeren SPD. So kommt man wohl nicht aus dem Umfragetief heraus. Neuköllns Bezirksbürgermeister Hicke und seine Mitkandidatin Becca Giannini ernteten viel Kritik für ihre realitätsnahen Redebeiträge über die finanzielle Ausstattung Berlins. So kritisierte sie das geplante Berlin-Ticket für 29 Euro und die dabei entstehenden Kosten von über 300 Millionen Euro, wie auch das kostenlose Mittagessen in Schulen und die kostenlose Kita für jedermann. Derartige schonungslose Offenheit über Berlins Finanzsituation war dann einigen Mitgliedern doch wohl zu viel. Am Ende dieser Veranstaltung gab es dann noch fast ein Eklat durch Alfonso Pantisano, dem SPD-Queer-Beauftragten, der vom Rande des Auditoriums Worte wie Homophobie und Rassismus, Kampfbegriffe der Identitätspolitik, hineinbrüllte. Dazu vermeldete die Berliner Zeitung am Donnerstag: Tumult bei SPD-Treffen. Berlins Queer-Beauftragter beleidigt Kandidatin und wird geschubst. Der erste Auftritt der 6 Kandidaten für den Vorsitz der Berliner SPD endete in Geschrei und Geschubse. Der Queer-Beauftragte Pantisano dreht frei und schreit Rednerin an. Immer wieder Kreuzberg. Starrsinnig weigert sich Friedrichshain-Kreuzberg, auch weiterhin den vom Senat geplanten Zaun um den Görlitzer Park umzusetzen. Neben der Weigerung droht der Bezirk nun auch noch mit einer rechtlich durch den Bezirk gar nicht möglichen Klage. Nun wird der Senat durch die Grünen Berlin GmbH seine Pläne für einen sicheren Görlitzer Park, geplant sind 17 Eingangstore und 40 zusätzliche Lichtmasten, umsetzen lassen. Eine unselige und die Stadt spaltende Diskussion hat jetzt der SPD-Abgeordnete Orkan Özdemir angestoßen, indem er für Berlin künftig eine Ramadan-Festbeleuchtung ähnlich wie in London, Köln oder Frankfurt fordert. Er erklärte, als multikulturelle Stadt sollten wir die großen Feste gemeinsam feiern. Er forderte, dass mindestens ein Teil der Kosten aus dem Landeshaushalt finanziert werden sollten. Der Handelsverband Berlin-Brandenburg könne sich da, wo es hinpasst und die Menschen anspricht, gut vorstellen. Eine Bedingung sei aber keine öffentlichen Mittel. Das muss privat finanziert werden. Statt nach Staatsknete zu rufen, wäre es doch ein integrationspolitischer Erfolg, wenn die große Berliner Ethnowirtschaft durch private Initiative eine Ramadan-Festbeleuchtung eigenständig finanzieren würde. Die Senatswirtschaftsverwaltung äußerte sich zum Thema Ramadan-Beleuchtung sehr verhalten. Immer wieder Kreuzberg. So hat der Bezirk im Rahmen seiner Symbolpolitik hier die Umbenennung Sriteris, die nördliche Manteuffelstraße, in André-Lorz-Straße einer Feministin umbenannt und dies im Amtsblatt von Berlin veröffentlicht. Fatal nur, dass die Anwohner dieser Straße darüber nicht informiert wurden und erst dieses von der Presse erfuhren. So geht Symbolpolitik mit der Brechstange. Ach ja, Geld für die neuen Straßenbildschilder hat der Bezirk auch nicht, sodass der alte Name vorerst bleibt. Die Bürger sind zu Recht sauer und empört über das intransparente bezirkliche Agieren. Fahnenstreit. Berlins Polizeipräsidentin Slowik stellt jetzt klar, sie verbiete das Anbringen von Deutschlandfahnen an Einsatzfahrzeugen der Berliner Polizei während der ab Juni stattfindenden Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Polizeipräsidentin Slowik begründete ihr Verbot mit dem Neutralitätsgebot. Der Landeschef der Polizeigewerkschaft GdP, Stefan W., sprach dagegen von einer typisch deutschen Diskussion. Das Landgericht Berlin hat jetzt die Einziehung ins Clanhauses angeordnet. Die Immobilie sei mit rechtswidrig erlangtem Vermögen finanziert worden. Käuferin eines Objekts in der Reinickendorfer Provinzstraße war eine 46-jährige Zahnarzthelferin, die aufgrund ihres freundschaftlichen Verhältnisses mit einer deutsch-arabischen Großfamilie für einen Bekannten dieser Familie als Strohfrau agierte und das Objekt für 325.000 Euro erworben hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, setzt aber ein Zeichen. Filmstoff für eine neue Netflix-Serie liefern die jüngsten Ereignisse rund um die Ex-Terroristen der dritten RAF-Generation in Berlin. So wurde jetzt bekannt, dass die festgenommene Daniela Klette vor ihrer Festnahme bat, auf die Toilette gehen zu dürfen und diesen Toilettengang dazu nutzte, ihren Mitterroristen Garweg zu warnen. Die SIM-Karte ihres Handys soll sie dann in der Toilette runtergespült haben. Den Vorgang beschrieb ein hoher Berliner Sicherheitsbeamte für plausibel, aber nicht zwangsläufig für skandalös. Übrigens stellt man nun fest, dass der Bauwagen in dem Garweg hauste, auch als Fälscherwerkstatt diente. Jenseits der ausgetretenen gastronomischen Trampelpfade zwischen Asiaten und Italienern empfehle ich Ihnen heute mal etwas Besonderes. Das marokkanische Restaurant Amiti in der Potsdamer Straße 151 in Schöneberg. Das Restaurant bietet marokkanische Küche im marokkanischen Ambiente. Landestypisch ist die Tagine, ein traditionelles Schmorgefäß der nordafrikanischen Maghreb-Küche. Die Preise, Hauptgerichte mit den Namen wie Tangine, Marrakesch mit Rinderhackfleischbällchen, Tomatensauce mit Auberginen liegen bei 21,50 oder für die Tagine Berber bei 20,50. Beliebt ist auch die Tagine Royale mit zartem Lammfleisch, Pflaumen, Aprikosen, in Sesam geröstet für 24,90. Eine weitere Spezialität der nordafrikanischen Küche ist Couscous in verschiedenen Varianten mit Hähnchenfleisch für 17,50 oder mit Lamm für 20 Euro. Eine Kleinigkeit darf ich aber nicht verschweigen. Im Amiti gibt es keinen Tropfen Alkohol, aber alkoholfreies Bier. Stattdessen empfiehlt sich vielleicht der landestypische stark gesüßte Pfefferminztee. Er ist ein absolutes Muss. Wem es dann noch nach Alkohol dürstet, dem sei die in fußläufiger Entfernung gelegene Kneipe Slumberland, eine langjährige Institution im Kiez, empfohlen. Die immer sehr volle und quirlige Kultkneipe ist Treffpunkt von Jung und Alt. Der Wirt versucht für jeden Gast noch irgendwie ein Plätzchen zu finden. Besonderheit im Slumberland sind die niedrigen Getränkepreise und der mit Sand gefüllte Fußboden. Strandfeeling am Winterfeldplatz Goldstraße 24. Wer danach noch mehr Durst hat, sollte die 724 geöffnete Kiezkneipe zum Hecht am Stutti, also am Stuttgarter Platz, Kaiser Friedrichstraße 54 entdecken. Der Hecht ist Tag und Nacht Treffpunkt aller sozialen Schichten und jeden Alters. Ansehen. Hecht Stutti direkt am S-Bahnhof Charlottenburg. Ich wünsche Ihnen eine hoffentlich streikfreie, gesunde und sonnige Woche.